HR Info. Das Interview.
Mit Jan Tussing. Es geht um Fußball, genauer um einen Fußballer. Nicht wie ihr ist der Debütroman von Tonio Schachinger. Kein Fußballroman, sondern eine Geschichte über einen Profifußballer. Es geht um Männerbilder und um Tschuschen, also um Ausländer in Österreich. Tonio Schachinger ist 27 Jahre alt, wurde in New Delhi geboren und verbrachte seine Kindheit in Nicaragua und Wien. Er studierte Germanistik an der Universität Wien und Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst. In seinem Roman, der für den Deutschen Buchpreis nominiert war, schlüpft er in die Schuhe eines Profifußballers. Und darüber wollen wir mit ihm jetzt in HR Info das Interview sprechen. Herr Schachinger, herzlich willkommen.
Hallo.
Nicht wie ihr, so heißt Ihr Buch, Ihr Debütroman. Sie haben sich in den Kopf eines Profifußballers gedacht, der in der Woche so viel Geld verdient wie manch einer in einem Jahr. Ein Überflieger, ein Star, ein Multimillionär, der teure Sportautos mag. Verachten oder bewundern Sie die Welt des Fußballs?
Beides. Also verachten, ja. Also verachten tue ich die Institutionen, die dafür sorgen, dass der Fußball sich so entwickelt, wie er sich entwickelt. Und das ist also die FIFA und die UEFA, von denen alle wissen, dass sie hochgradig korrupt sind und die trotzdem unumgänglich sind. Die Spieler bewundern, ja. Also man kann schon bewundern, die Disziplin und so weiter. Aber ich bin kein Sportler, deswegen.
Ja. Mögen Sie Siegertypen?
Eigentlich nicht. Also eigentlich habe ich eine Schwäche für Underdogs. Und mein Protagonist ist eigentlich auch eher in dem Segment, in dem er sich bewegt, immer noch ein Underdog und nicht der Riesen-Superstar wie Messi oder Ronaldo oder so.
Aha. Sie erzählen ja die Geschichte eines Fußballers, eines Underdogs bosnischer Herkunft, der sich trotz seines Reichtums nicht als Sieger, sondern als Außenseiter fühlt in der österreichischen Gesellschaft. Kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen.
Und Ivo Trifunovic heißt Ihr Protagonist. Nicht wie ihr zu sein, hat ja zwei Seiten. Was überwiegt da? Eher das Positive, weil er ein gefeierter Fußballer mit viel Geld ist? Oder eher das Negative, weil er nur deshalb in der österreichischen Gesellschaft akzeptiert wird, weil er gut Fußball spielt?
Naja, wenn er nicht gut Fußball spielen würde, hätte das noch schwieriger. Andererseits würden ihm diese Fragen nicht so gestellt werden. Für mich hat aber Nicht wie ihr eine doppelte Bedeutung auch, weil eigentlich die Probleme meines Protagonisten, der eben nicht wie wir ist, ein sehr anderes Leben lebt, zu großen Teilen doch sehr alltägliche Probleme sind. Also Ehe, Beruf und so, das sind Themen, die alle haben. Das heißt, auf sehr viele Arten, würde ich sagen, ist er auch ganz normal, ein ganz normaler Mensch.
Mögen Sie ihn?
Ja, ich mag meinen Protagonisten.
Und was genau?
Ich mag seine Haltung. Er hat so eine Art Anti-Haltung gegenüber sehr vielem und deswegen schimpft er natürlich auch so viel und er hat nicht immer recht, wenn er schimpft und er hat auch nicht immer recht mit dem, was er macht und er macht sehr viele Sachen, mit denen ich nicht einverstanden bin, aber insgesamt habe ich schon sehr viel Sympathie für diese Figur.
Sie sind in New Delhi geboren, Ihre Mutter ist aus Lateinamerika, Sie haben als Kind lange in Ecuador gelebt, haben Sie dort als Diplomatensohn dazugehört?
Ja, also aufgewachsen bin ich in Nicaragua, da war ich so, bis ich 5 war oder so. Da habe ich mich schon also zugehörig gefühlt. Damals war Spanisch meine erste Sprache. Also bis wir nach Österreich gekommen sind, konnte ich mich besser auf Spanisch ausdrücken als auf Deutsch. Und es war dann eher der Kulturschock ein bisschen, als wir nach Österreich gekommen sind, weil ich natürlich durch meinen Vater schon Deutsch konnte, aber nicht so gut und sehr viel falsch ausgesprochen habe und so.
Also Sie haben sich nicht als Außenseiter gefühlt, so wie der Ivo Trifunovic?
Nein, also ich meine, dieses Außenseiter-Thema ist in der Literatur sehr, sehr präsent. Ich kann mich noch erinnern, bei meiner Aufnahmeprüfung an der Universität für angewandte Kunst hat mich einer von den Professoren in dieser Kommission gefragt, naja, das ist ja eine Außenseiter-Geschichte, was Sie da geschrieben haben. Das war was ganz anderes natürlich jetzt. Und ich habe damals gesagt, ja, aber eigentlich ist ja fast alles, was Literatur ist, geht es um Außenseiter. Es geht sehr selten um Menschen, die in keinem Aspekt Außenseiter sind.
Hm. Ihr Buch ist auch in österreichischer Sprache geschrieben. Ich sage jetzt bewusst österreichisch. Einige Worte waren für mich neu, zum Beispiel Tschuschen. Was meint ein Österreicher damit?
Naja, das ist ein sehr abwertendes Wort für Menschen aus Süd- und Osteuropa. Ich glaube, es gibt kein Äquivalent im Hochdeutschen dafür, aber das ist ein Wort, das man nicht verwenden sollte und das eben sehr abwertend ist, aber das quasi schon verwendet wird, eben um Menschen abzuwerten.
Die Dialoge sind in so einer Wiener Klangfarbe geschrieben. Das macht die Geschichte sehr lebendig. In einer Passage schreiben sie, die Stadt Wien nimmt niemanden ernst. Diese geile Arroganz, diese Arroganz rettet Wien davor, zu werden wie der Rest der Welt, wie Deutschland. Welches Verhältnis haben Sie zu Wien?
Also ich liebe Wien. Ich fühle mich in Wien viel wohler als in Österreich. Also ich sehe mich eher als Wiener als Österreicher eigentlich.
Hauptstadtsyndrom?
Hauptstadtsyndrom. Und dieses Hauptstadtsyndrom ist in Österreich natürlich ein bisschen verstärkt. Also das ist in Deutschland, dadurch, dass es so viele große Städte gibt, die sich jetzt nichts nehmen. Also Frankfurt, München, Hamburg und so, das sind alles, sagen wir mal, legitime Städte. Aber in Österreich ist es eher so wie in Frankreich. Da gibt es eine Stadt und alles andere ist jetzt nicht so
Provinz,
wichtig.
Ja. Sie hören HR Info, das Interview mit dem österreichischen Buchautor Tonio Schachinger. Er ist 27 Jahre alt und lebt in Wien. Man hat den Fußballerroman Nicht wie ihr geschrieben. Herr Schachinger, Bestandteil unseres Interviews ist immer eine kleine Überraschung, die wir in eine Box packen. Wollen Sie mal aufmachen und schauen, was drin ist?
Ein Foto von einem Porsche und einem Bugatti, also von verschiedenen Sportautos.
Kennen Sie sich aus mit Sportwagen?
Nicht besonders, nein.
Also ein Porsche ist es schon mal nicht.
Okay. Ein Maserati.
Ja, genau. Sind Sie selbst schon mal in einem solchen Wagen gefahren?
Nein, also ich fahre total schlecht Auto. Ich habe zwar den Führerschein, aber ich fahre eigentlich nur Rad und ich bin seit 6 Jahren nicht Auto gefahren.
Ah, ganz also, anders als Ihr Protagonist.
Ja.
Im Zentrum der Erzählung steht ja Ivo, ein N20er, Familienvater, Ehemann, Megastar. Ein Fußballer, der sich alle diese Autos ohne Probleme leisten kann. Jung, schön, erfolgreich und männlich. Und seine Männlichkeit trägt er in seinem dicken Auto zur Schau, ein Bugatti. Sind teure und schnelle Autos für Sie Ausdruck von Männlichkeit?
Für mich, also nicht meiner Männlichkeit auf jeden Fall. Ich weiß, dass es für viele Leute sehr wichtig ist. Also es gibt Menschen, für die ist das das zentrale Ding in ihrem Leben. Die haben vielleicht sonst gar nicht so viel Geld und sparen auf ein tolles Auto, um damit herumzufahren. Und das finde ich auch okay. Also jeder darf sich aussuchen, über was er sich definieren möchte und was ihm gefällt. Für mich war das eher, ich wusste, dass diese Figur so ist und das braucht und ich habe versucht, mir das vorzustellen, ohne selber so zu sein. Das heißt, es ist dann eher so eine Übertragungsleistung. Ich fahre auf meinem Fahrrad und höre Musik und dann stelle ich mir vor, wie es wäre, diese Musik in einem Auto zu hören oder so.
Aha, weil Sie beginnen Ihren Roman mit dem folgenden Satz. Wer keinen Bugatti hat, kann sich gar nicht vorstellen, wie angenehm Ivo gerade sitzt. Wie kam es dann zu dem Satz?
Naja, der Satz drückt für mich verschiedene Sachen aus. Also erstens definiert er das Setting und zweitens geht es darum, schon die Figur zu charakterisieren, weil es ist ja eigentlich spricht ja die Figur über sich selber mehr oder weniger. Das heißt, die Figur beginnt dieses Buch schon damit, sich quasi im Verhältnis zu den anderen zu setzen. Das heißt, ich bin noch nie in einem Bugatti gesessen, Sie auch nicht, die meisten Menschen nicht. Und das heißt, laut dieser Figur könnten wir uns alle das nicht vorstellen, weil wir es nicht gemacht haben. Aber das ist genau die Definition von sich etwas vorstellen, ist, dass man es nicht schon gemacht haben muss.
Ja. Wäre es ein Traum von Ihnen, mal so viel Geld zu verdienen und sich so ein Auto leisten zu können?
Nein, wenn ich viel Geld hätte, dann würde ich wahrscheinlich genauso leben wie jetzt und möglichst lange nicht arbeiten, statt mir ein Auto zu kaufen, weil ich fahre sehr ungern Auto und ich habe so viele andere Sachen, wo ich dieses Geld besser investieren würde als in ein Auto.
Okay. Ich habe so ein bisschen nach internationalen Fußballern recherchiert, die vielleicht Vorbild für Ivo hätten sein können. Aus dem ehemaligen Jugoslawien gibt es erstaunlich viele erfolgreiche Fußballer in deutschen und österreichischen Clubs. Am besten habe ich gedacht, passt so ein bisschen Marko Arnautović, der im Juni 2012 von einer Polizeikontrolle angehalten wurde und dem kontrollierenden Polizisten hat er gesagt, ich verdiene so viel Geld, ich kann dein Leben kaufen. Ist Ivo so ein Typ?
Ja, also man muss dazu sagen, Marko Arnautović bestreitet, dass das so passiert ist. Das war halt so, wurde es in der Klatschpresse berichtet. Insofern weiß man nicht genau. Es ist halt ein sehr legendärer Satz, dieses Ich kaufe dein Leben.
Sie haben Ihnen schon eine Vorlage für den Roman geliefert. Der Fußballer Ivo reißt ziemlich viele Macho-Sprüche. Es fallen Worte wie Fotze und Schwuchtel. Er behandelt Frauen im Buch nicht gerade auf Augenhöhe. Und seine eigene Frau, scheint mir, ist für ihn auch irgendwie so ein Rätsel. In einer Szene wird er von seiner Liebhaberin als Macho beschimpft und rausgeschmissen. Sind das Beobachtungen, die Sie unter Fußballern gemacht haben?
Naja, ich glaube schon, dass das Männlichkeitsbild im Fußball immer noch ein eher Patriarchales und Problematisches ist. Das merkt man jetzt, weil Sie die Homophobie angesprochen haben, das merkt man allein dadurch, dass sich niemand traut, sich zu outen, obwohl jetzt von dem Bevölkerungsanteil her müsste eigentlich in jedem Team mindestens einer oder zwei schwul sein. Und das wird auch so sein. Nur die trauen sich nicht, weil dieses Männlichkeitsbild so stark ist. Und auch der Umgang mit Frauen, nicht nur jetzt von den Spielern, sondern auch, keine Ahnung, in Fußball-Diskussionssendungen, in allem, was da rundherum ist, lässt sehr zu wünschen übrig. Insofern würde ich sagen, das ist schon typisch, aber da gibt es wahrscheinlich viel Schlimmere als meinen Protagonisten.
Aha. Welche Rolle für das Männlichkeitsbild spielt die Herkunft vom Balkan? Sind die Männer dort einfach so wie der Ivo?
Es ist schon so, dass man sagen kann, ja, dass diese Sachen natürlich einen prägen und das Umfeld prägt einen. Mhm. Aber ich würde das jetzt nicht so spezifisch auf seine geografische oder soziale Herkunft ummünzen.
Ist Ivo ein Beispiel für toxische Männlichkeit, über die jetzt so viel gesprochen wird?
Für mich absolut, ja. Weil er sehr aggressiv ist und weil er nicht versteht, wo das herkommt und das quasi falsch kanalisiert. Also er schimpft ja in dem Buch, er ist zwar vielleicht ein Sexist, aber seine Aggression richtet sich hauptsächlich gegen andere Männer. Gegen andere Spieler, gegen andere Sportler, gegen Journalisten und so. Das heißt, er sieht sich in einem Konkurrenzverhältnis zu diesen Menschen. Das Toxische, würde ich auch sagen, ist, dass er nicht versteht, was er falsch macht. Das ist das Problem, dass er nicht versteht, wo diese Aggression herkommt, was er damit machen sollte und auch, wie er mit seiner Familie umgehen sollte und so weiter.
In der Geschichte merkt man sehr schnell, wie sehr Ivo vielen Zwängen ausgesetzt ist. Das Geld bringt auch Privilegien, aber die Berühmtheit und der Club im Nacken schränken die Spieler doch sehr stark ein. Hat sie dieser Widerspruch gereizt?
Es ist für die Fallhöhe ist es schon mal praktisch, wenn jemand in so einem rigiden System lebt, das sein Leben bestimmt. Und das macht die Figur, eigentlich geht es der ja sehr gut, aber das führt dazu, dass diese Figur so getrieben ist, weil sie getrieben wird von dem Fußballrad, das sich immer weiter dreht.
In dem Buch Nicht wie ihr geht es um viele Themen, also Selbstbild von Männern, Kapitalismus, Fußball natürlich, aber es geht vor allem auch um Rassismus. Ivo ist ein Fußballstar, der sehr reich ist, aber das ändert anscheinend nichts daran, wie andere ihn sehen. Also welche Art von Rassismus ist das, wenn es sich darum um einen Multimillionär handelt?
Ja, es gibt viele Arten von Rassismus und die existieren alle parallel nebeneinander her. Also der Rassismus, dem Ivo ausgesetzt ist, ist nicht dieser klassische Alltagsrassismus, wo man angespuckt wird oder wo man auf der Straße beschimpft wird, den es auch gibt, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, sondern es ist so ein Luxusrassismus, wo man sagt, quasi das bestimmende Element davon ist jetzt nicht, dass man direkt physisch oder so angegriffen wird, sondern dass man sich immer identifizieren muss mit etwas und dass man zu einem Symbol gemacht wird für Identifikation. Ja, Özil oder, keine Ahnung, bei uns auch Marko Arnautović, Alaba oder so, die sind jetzt das Symbol für Integration und dann sagt man, ja gut, aber dafür, dass sie das Symbol für Integration sind, machen sie das falsch und so, was sie selbst, also das ist nicht ihr Anspruch gewesen.
Ja. Wollen Sie gerade mal ein Zitat lesen, das beginnt hier unten?
Ivo sind Worte egal. Er weiß, dass sie nichts bedeuten. Deshalb ist es ihm auch egal, ob jemand Ausländer, Tschusch oder Mensch mit Migrationshintergrund sagt. Obwohl er natürlich jeden, der ihn Tschusch nennt, sofort in die Pappen hauen würde. Neue Worte gibt es nur, um alte Sachen mit ihnen zu sagen. Und es sind immer die anderen, die diese Worte brauchen. Ivo muss ja nicht wissen, ob seine Freunde und er Ausländer sind oder Neo-Österreicher, Migranten, Tschuschen oder Jugos. Ivo ist in Wien aufgewachsen, also kennt er nur ein großes Wir, zu dem prinzipiell jeder dazugehören kann. Egal, ob er Kroate, Bosnier, Serbe, Türke oder Perser ist. Egal, ob seine Eltern Botschafter sind, wie die von Ismail Tajuri, oder Krankenpfleger, wie die von Marko Arnautović. Man kann sogar als Österreicher dazugehören, solange man cool ist. Oder man entscheidet sich eben, keine Ausländerfreunde zu haben, verpasst alles, was gut an Wien ist und schimpft im Wirtshaus über Tschuschen.
Ihre Eltern oder Ihr Vater ist Botschafter. Gibt es da Parallelen oder haben Sie da was vor Augen gehabt?
Botschafter nicht, aber er hat früher im Außenministerium gearbeitet. Deswegen bin ich in Indien geboren. Und aber dieser Spieler, auf den Bezug genommen wird, dessen Vater war, glaube ich, Algerischer oder ich habe vergessen, aus welchem Land. Aber quasi ist ein österreichischer Fußballer, der hat bei Austria Wien gespielt früher. Und das fand ich damals ganz interessant, weil es ja relativ wenige Fußballer gibt mit abweichenden Biografien. Mhm. Und dadurch, dass ich viel recherchiert habe, habe ich mich dann interessiert für Ismail Tajuri, dessen Vater eben Botschafter ist. Und dann gibt es zum Beispiel Rubin Okotie, der hat auch mal in Deutschland gespielt bei 1860 und so. Auch ein österreichischer Nationalspieler gewesen, dessen Mutter Künstlerin ist. Und das ist auch total ungewöhnlich, weil in den allermeisten Fällen kommen Fußballer eher aus bescheidenen Verhältnissen.
Welches Verhältnis hat Österreich zu den nicht deutschsprachigen Menschen in den Balkanländern, die mal zur KUK-Monarchie gehört haben? Ist da noch sowas von so einem alten Überlegenheitsgefühl?
Ja, beides. Also es gibt beides. Es gibt zum Beispiel in den letzten 4, 5, 6 Jahren gibt es auch so eine Bewegung, dass genau die rechten Nationalisten sagen, naja, die Leute aus dem ehemaligen Jugoslawien sind okay, die gehören zu uns, die haben eine ähnliche Kultur, aber das wird nur gesagt, um eine andere Gruppe, nämlich irgendwie arabische oder Flüchtlinge, abzuwerten. Und quasi in den 60ern, 70ern wurde genau das mit Jugoslawen gemacht. Und gleichzeitig gibt es immer noch enorm viel Rassismus gegenüber Menschen aus Jugoslawien. Also zum Beispiel jetzt wurde diese Handke-Entscheidung kritisiert von vielen Menschen. Und dann schreibt ein Chefredakteur in Österreich, dass quasi die Leute, die das kritisieren, bei ihnen sei der südosteuropäische Migrationshintergrund sehr viel präsenter als ihr literarischer Bildungsvordergrund. Also es gibt auf allen Ebenen immer noch total starke Rassismen gegenüber allen Gruppen, kann man sagen eigentlich.
Ja. Peter Handke hat den Nobelpreis für Literatur bekommen. Waren Sie überrascht, als er den bekommen hat?
Ja, so halb. Also irgendwie schon. Aber es war jetzt für mich also keine mutige Entscheidung oder so, weil sie noch dazu, also sie waschen sich so rein mit der Frau, mit der Polin, die den für 2018 gekriegt hat. Und das ermöglicht ihnen nur diese vermeintlich mutige Entscheidung, jemandem das zu geben, dessen politische Ansichten und auch dessen Ansichten zu Frauen und verschiedenen anderen Sachen höchst problematisch sind.
Aha. Sie hören HR Info, das Interview mit dem jungen österreichischen Buchautor Tonio Schachinger, der es mit seinem Fußballerroman Nicht wie ihr auf die Shortlist des deutschen Buchhandels geschafft hat. Ihr Roman, Herr Schachinger, handelt von einem Fußballer, aber ich als Fußballbanause, also bin ich so ein Fan, habe mich gar nie gelangweilt, habe auch alles verstanden, bis auf ein paar österreichische Begriffe. Denn Fußball ist irgendwie nur eine Kulisse, habe ich das Gefühl. Haben Sie denn einen Verein, für den Sie fiebern?
Nicht mehr. Also als Kind war ich Fan von der SV Ried. Das ist ein Verein aus Oberösterreich. Und da kommt die Familie meines Vaters her und ich war ganz klassisch mit dem Opa im Stadion und so. Aber ich verfolge das nicht mehr und bin eigentlich nur Fan der Nationalmannschaft der österreichischen. Da verfolge ich wirklich alles.
Die Welt des internationalen Fußballs, die Spitzenclubs, die Torspieler sind ja für viele faszinierend. Was genau fasziniert Sie daran?
Es ist eine sehr widersprüchliche Welt, also weil Sie vorher gesagt haben, die Frage, wie sehr diese Menschen Vorbild sein können. Die können überhaupt nicht Vorbild sein für junge Leute, weil sie ein Leben leben, das es sonst gar nicht gibt. Also auf eine Art werden diese Menschen ja auch nie erwachsen. Die müssen nie lernen, wie man einen Haushalt führt oder wie man organisatorische Sachen erledigt, weil denen wird alles gecheckt. Also die leben auf eine Art schon wie Kinder, denen quasi noch die Mama ihr Gewand rauslegt in der Früh. Und gleichzeitig verdienen sie extrem viel Geld und bewegen sich in einer ganz anderen Welt von Investitionen und so weiter, die wir uns wieder auch nicht vorstellen können.
Ich habe das Gefühl, dass Ivo, Ihr Protagonist, die Welt des Fußballs sehr gut durchschaut hat. Er weiß, was er darf, was nicht, was er vor der Kamera sagen darf und muss und was nicht und wie er sich mit einer Frau zu einem Seitensprung treffen kann, ohne dass es jemand mitbekommt. Also ganz schön gewieft eigentlich. Gehorchen Fußballern ihren eigenen Regeln?
Nein, ich glaube, in erster Linie gehorchen sie den Regeln, die um sie herum aufgebaut werden, von ihren Vereinen, von all dem, was ihr Leben, von den Ländern, für die sie spielen. Und das reicht ja, also im Buch wird das jetzt gar nicht so ausführlich beschrieben, aber in vielen Vereinen reicht das ja bis zur Nahrung, bis ins kleinste Detail. Und die müssen sogar im Urlaub, kriegen die eine Uhr mit, die misst, wie viel sie dort laufen. Und So ganz so krass ist es jetzt im Fall von meinem Protagonisten nicht. Vielleicht auch, weil er eben nicht ganz zu diesem Top-Segment gehört und nicht bei einem Club spielt, wo alle Spieler das Gleiche essen müssen und so weiter.
Ich habe besonders geschmunzelt an einer Stelle, in der Sie die Rhetorikübungen der Fußballer beschreiben. Lassen Sie uns mal die Passage anhören.
Es gibt ja zwei Sorten von Kommunikationsheinis. Die einen wollen nur, dass man nichts sagt, was Probleme verursacht. Und die anderen wollen einen dazu bringen, überhaupt keine negativen Sachen mehr zu denken. Armin war so ein Typ, der Medienfuzzi vom HSV, der sich selbst den komplett bescheuerten Titel Kommunikationsdramaturg gegeben hat. Ihm hat es nicht gereicht, Phrasen einzulernen, wie ich versuche, dem Team zu helfen oder wie gesagt, wir müssen einfach unser Spiel spielen. Er wollte seinen Spielern nicht nur beibringen, wie sie mit Journalisten reden sollen, sondern ändern, wie sie überhaupt reden mit ihren Freunden, ihren Frauen, wie sie denken. Ivo erinnert sich noch immer an die dummen Sachen, die ihnen Armin damals erklärt hat. Dass man Ich-Botschaften schicken sollte und keine Du-Botschaften, also immer Ich finde statt Du bist sagen. Und dass man Kritik in Sandwich-Form äußern sollte, also zuerst etwas Positives, dann etwas Negatives und dann wieder etwas Positives sagen sollte, als wäre jede Äußerung ein Shit-Sandwich, ein zwischen zwei netten Toastbrotscheiben eingeklemmter Haufen Scheiße. Ivo erinnert sich auch noch, wie sie diese Regeln zu zweit in Dialogen üben mussten. Also, Ivo, wie fandest du Philipps Pass im letzten Match? Scheiße. Ganze Sätze, Ivo. Ich-Botschaften. Ich finde das. Ich finde, du hast das echt scheiße gemacht, Philipp. Nein, wir sagen nicht scheiße, wir sagen ausbaufähig oder noch nicht ganz ideal. Und wir versuchen, etwas Positives herauszukehren. Sandwich, Ivo, Sandwich. Zuerst etwas Gutes, dann die Kritik und dann wieder etwas Gutes. Deine Flanken sind gut, aber deine Pässe sind oft scheiße. Und jetzt noch was Positives. Und ich finde deine Freundin geil.
Herr Schachinger, haben Sie so einen Kommunikationsdramaturg getroffen, von dem gerade die Rede war, für Ihre Recherchen? Oder wie ist dieser Dialog entstanden?
Den Dialog habe ich mir ausgedacht. Die Bezeichnung habe ich mir allerdings nicht ausgedacht. Und das war eine der Sachen. Also es gibt jemanden, der sich diesen Titel gegeben hat. Und das ist ein Arbeitskollege von meiner Frau. Ich habe diese Szene geschrieben und ich fand das den bescheuertsten Titel, den ich je gehört habe. Kommunikationsdramaturg. Und ich fand das so witzig, dass ich es verwenden wollte. Und ich habe sie dann gefragt, ob das eh okay ist. Und sie hat gesagt, ja. Und jetzt erst vor ein paar Wochen hat sie mich gefragt, warum ich das gemacht habe und was ich mir dabei gedacht habe. Und ich habe gesagt, du hast das aber abgenickt, weil eben jetzt durch den Erfolg des Buchs sich das rumspricht und anscheinend viele andere, die auch dort arbeiten, wo meine Frau arbeitet, und die das auch bescheuert finden, diesen Titel, dass sie jetzt irgendwie quasi ein bisschen sich gegenseitig zuschicken und sich gemeinsam drüber lustig machen.
Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch Leute, die dann sagen, oh, auf diesen Zug springe ich auch, dann kann ich mit Fußballclubs arbeiten.
Ja.
Durch solche ironischen Beschreibungen bekommt man den Eindruck, dass einige der Fußballer, die Sie beschreiben, etwas oberflächlich oder vielleicht auch ein bisschen primitiv sind. Würden Sie zustimmen oder nicht?
In dieser Szene, weil er das nicht versteht, meinen Sie? Mhm. Ja, ist die Frage, ob er es nicht versteht oder nicht verstehen möchte. Also für mich geht es jetzt nicht in der Szene nicht primär darum zu zeigen, dass der doof ist oder so, weil er das nicht hinbekommt, sondern eher, dass das Prinzip doof ist, zu sagen, das würde was bringen, wenn man zuerst was Positives sagt und dann was Negatives und dann wieder was Positives und solche Sachen. Weil de facto, das sind so Regeln für Kommunikation, die man irgendwie aufstellt und dann tut man so, als ob es was bringen würde. Aber letztlich ändert es nichts an der Aussage, wenn man vorher was Gutes und dann wieder was Gutes sagt.
Ich finde das sehr witzig. Fazit also, der Fußballer ist das fremdbestimmte, unterschätzte, diskriminierte, in überkommenen Traditionen feststeckende Wesen?
Ein bisschen, ja. Also kann man schon sagen, jetzt nicht in extremen. Also denen geht es auch ganz okay teilweise, aber...
Kein Traumberuf?
Für mich nicht. Also ich würde das nicht machen wollen.
Und der Sportwagen ist Schmerzensgeld?
Das Geld ist schon Schmerzensgeld, ja. Also nicht nur der Sportwagen, alles. Das ist das Geld, was sie bekommen dafür, dass sie ihre ganze Jugend opfern. Ab 17 bis 35 oder wann immer sie aufhören.
Nicht wie ihr, der Debütroman von Tonio Schachinger, der es auf die Shortlist des deutschen Buchhandels geschafft hat. Herr Schachinger, ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Nachhören können Sie die Sendung auch als Podcast auf hrinforadio.de. Mein Name ist Jan Tussing.